Ja, guten Morgen. Was haben wir vor? Wir wollen nicht versuchen, Epheser 1 bis 3 in 40 Minuten auszulegen, wer das gedacht hat, sondern wir knüpfen an gestern Abend an und vertiefen heute das Thema durch Christus mit dem Untertitel Kraft. Und auch das ist natürlich viel zu groß für die Zeit. Ich teile mit euch einfach ein paar Dinge von denen, die Gott mir wichtig gemacht hat. Und alles, was fehlt, ergänzen wir nachher in den Kleingruppen. Also total entspannt für mich. Und ich möchte zu Beginn noch mit uns beten. Herr, wir kommen zu dir und wir danken dir für das Geschenk dieses Tages. Wir danken dir für das Geschenk unserer Gemeinde. Wir danken dir für dich. Wir danken dir für dein Wort, für deinen Geist und dass beides in unserem Herzen jetzt zusammenwirken will, um das zu tun, was dir gefällt. Wir bitten dich um Kraft zum Reden, zum Hören und zum Glauben. Amen. Ja, wie steigen wir ein? Ich dachte, bevor wir unser kleines Leben in den Blick nehmen, schauen wir uns zuerst mal das ganz große Bild an. Die Dimension der Kraft Gottes. Die Dimension dessen, was Gott durch Christus tut. Denn beim Thema durch Christus geht es ja nicht nur um uns und unsere diversen Alltagsthemen, sondern die Dimension der Kraft Gottes ist viel größer. Gott tut alles durch Christus. Seine ganze Weltgeschichte und seine ganze Heilsgeschichte realisiert er durch Christus. Und es hilft uns, wenn wir uns dieses große Bild auch anschauen. Ich habe das als Jugendlicher ganz stark erlebt. Ich hatte viele Jahre keine Heilsgewissheit und alle Evangelisationen und Biografien toller Christen haben mir nicht geholfen, sondern erst als ich angefangen habe, von mir wegzuschauen und diesen Gott kennenzulernen, sein Wesen, seine Pläne, seine Ziele, sein Heilshandeln, da kam eine Riesenfreude und Gewissheit in mein Leben. Jetzt liefert Epheser 1 bis 3 natürlich kein vollständiges Bild der Heilsgeschichte in allen Etappen, aber die großen Eckpfeiler, Anfang, Ziel und Zentrum. Wenn wir auf den Anfang schauen, dann sehen wir, noch bevor Gott durch Jesus die Welt geschaffen hat, hat er nicht nur uns erwählt, das auch, sondern er hat einen Plan gefasst, der alle einschließt. Und diesen Ratschluss, diesen Plan, den setzt er durch Christus um, und zwar bis zum Ziel. Und das Ziel, das teilt er uns mit. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens, nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. Gottes Ziel lautet also, alles in Christus. Wir begegnen keinem Menschen, den Gott bei seiner Planung vergessen hätte. Alle werden einmal in Christus sein. Gott hat es geplant vor der Schöpfung, vor dem Sündenfall. Er hat die Kosten berechnet und sichergestellt, dass seine Mittel reichen werden, um das auch zu erreichen, was er sich vorgenommen hat. Keiner wird ihn mal verspotten können, dass er zu schwach war, das in Christus durchzuziehen, was er sich in seiner Liebe vorgenommen hat. Und wie cool, er hat geplant und Fakten geschaffen, bevor es uns überhaupt gegeben hat und wir das irgendwie positiv oder negativ hätten beeinflussen können. Was Gott durch Christus tut, ist also erstmal völlig unabhängig von uns. Was für eine Riesenentlastung, was für eine Klarrückung unseres Denkens, es hinge von uns ab. Gott sei Dank nicht, sondern es ist sein kraftvolles Wirken durch Christus, das dazu führt, dass er sein Ziel mit der Welt und damit auch mit uns erreicht. Das ist die Dimension seiner Kraft. Wo kommt diese Kraft denn her? Sie hat ihren Ursprung in Kreuz und Auferstehung von Jesus. Von diesem Zentrum geht alle Kraft Gottes für die ganze Heilsgeschichte aus. Hier ist die Quelle aller Rettung, allen Heils, allen Lebens, aller Verwandlung. Hier hat Gott durch Jesus den Tod für immer entwaffnet und einen Countdown des Lebens gestartet. Mit ihr, seiner großen Kraft, hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Jesus wurde auferweckt durch Gottes Kraft und damit ist klar, der Tod hat keine Gewalt mehr. Dieser große Menschenfeind ist für immer besiegt. Was für eine Kraft. Und dabei kommt diese Kraft ja so anders daher, als wir es kennen. Wie schwach kommt Gottes Kraft daher. Bei uns Menschen ist es ganz anders. Unsere Kraft zeigt sich meistens in Überlegenheit, die den anderen klein halten will, die den anderen daran hindern will, irgendwas zu machen, was wir nicht wollen. Wie kraftlos wirkt dagegen Gottes Kraft? Was lässt Gott alles mit sich machen? Er lässt sich sogar von seinen Geschöpfen töten. Seine Kraft sieht ganz anders aus als bei uns. Aber nicht nur in ihrer Erscheinungsform ist er anders, sondern noch viel mehr in ihrer Wirkung. Es ist keine Kraft, aus der Tod kommt, so wie bei uns, sondern es ist eine Kraft, aus der Leben kommt. Es ist eine Kraft, die rettet. Warum setzt Gott diese Kraft überhaupt für unsere Rettung ein? Hätte er ja nicht tun müssen. Aber er wollte es tun. Er wollte seine Kraft in uns Menschen investieren. Was hat ihn getrieben? Es war seine Liebe. Denn am Kreuz zeigt Gott nicht nur seine Kraft, sondern auch seine Liebe. Gott sei Dank nicht nur Kraft, die uns retten kann, sondern auch Liebe, die uns retten will. Und auch diese Liebe ist ganz anders als bei uns. Wir Menschen sagen, ich liebe dich, und damit meinen wir eigentlich, ich liebe mich und habe in dir erfreulicherweise was entdeckt, was meiner Selbstliebe dient. Gottes Liebe sucht wirklich den anderen. Sie ist pure Hingabe. Und für wen gibt er sich hin? Wen sucht er? Seine Freunde? Nein, seine Feinde. Jesus tötet nicht seine Feinde, so wie wir das machen, sondern er lässt sich von seinen Feinden töten. Er lässt sich von ihnen das maximal mögliche Unrecht antun. Der Sieg seiner Liebe vollzieht sich in seiner scheinbaren Niederlage. Denn äußerlich betrachtet war das Kreuz ja kein Sieg. Jesus wurde an diesem Kreuz zum Verfluchten, ausgestoßen aus dem Gottesvolk und aus der Gottesgemeinschaft. Er wurde eins mit dem, was er hasst und was ihm so grundlegend fremd ist. Er wurde zur Sünde gemacht. Und so sah es auch aus. Ein schwaches Bild von einem Gott. Und dadurch macht er das, was wir nicht hinkriegen. Weder im Globalen, trotz aller Diplomatie, wir erleben das gerade, noch im ganz kleinen Persönlichen. Jesus tötet nicht die Feinde, sondern die Feindschaft. Er hat die beiden versöhnt mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und indem er die Feindschaft tötet, schafft er Versöhnung und Frieden durch das Kreuz. Während Jesus äußerlich betrachtet ans Kreuz genagelt wurde, hat er im unsichtbaren Selbst das ans Kreuz genagelt, was uns von Gott trennt. Während äußerlich seine Feinde über ihn triumphiert haben, hat im Unsichtbaren seine Liebe über die Feindschaft triumphiert. Aber in Epheser 1 bis 3 begegnet uns nicht nur Gottes Kraft, die uns retten kann, und Gottes Liebe, die uns retten will, sondern Paulus spricht drittens von der Weisheit Gottes. Gott kann und will uns nicht nur retten, er weiß auch, wie es geht, wie uns überhaupt geholfen werden kann. Wie kriegt er das denn hin mit unserer Rettung? Auch ganz anders, als wir es versuchen. Unser Ansatz, wir machen Regeln und hoffen, dass so Gutes entsteht. So läuft es bei uns oder eben auch nicht. Gottes Weisheit geht einen ganz anderen Weg. Rettung geschieht nicht, indem wir informiert werden, was richtig ist, wie wir uns verhalten sollen, wie wir uns verändern sollen. Nicht durch Appelle, nicht durch ein Bemühen unsererseits, sondern allein durch Christus. Allein durch das Geschenk unverdienter Gnade. Und wie seine Kraft und seine Liebe zeigt Gott auch seine Weisheit am Kreuz. Nachdem wir also jetzt eine kleine Ahnung davon bekommen haben, von der Dimension, vom Ursprung, vom Wesen, von Gottes Kraft, Liebe und Weisheit, wird es krass. Denn so universell das ist, was Gott durch Christus tut, so konkret demonstriert er das nun an seiner Gemeinde. Paulus' Auftrag war ja, für alle ans Licht zu bringen, wie Gott sein Geheimnis ins Werk setzt, das von Ewigkeiten her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat. Damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Erde, durch die Gemeinde. Ja, das war ein Geheimnis. Auf einmal biegt Gott in seiner Heilsgeschichte nach unten ab. Jesus geht ans Kreuz, nimmt im Tod die Macht und versöhnt Juden und Heiden in einem Leib mit Gott. Und die unsichtbare Welt schaut staunend zu, wie er das macht, wie er das mit uns hinkriegt, wie er sich hingibt, wie er uns alles schenkt, wie seine Gnade das schafft, was das Gesetz nicht vermochte. Große Überraschung in der Engelswelt. Gott offenbart seine Kraft und seine Liebe und seine Weisheit am Kreuz und investiert in seine Gemeinde. Wie sieht es denn konkret aus? Was passiert, wenn diese Kraft, diese Liebe und diese Weisheit in unserem Leben ankommt? Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft. Paulus sagt also, die Kraft, mit der Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat, mit der gleichen gewaltigen Kraft hat er uns aus unserem geistlichen Tod auferweckt. Worin bestand dieser geistliche Tod? Wir waren Gefangene der Sünde. Wir waren Sklaven der Sünde. Und dadurch waren wir in der Gewalt dieses Fürsten der Macht der Luft, also des Teufels. Dem haben wir gehört. Diese dunkle Dreieinigkeit aus Sünde, Tod und Teufel, die hatte uns fest im Griff. Gab es keine Chance zu entkommen. Wir mussten machen, was die wollen. Und da hat Gottes Kraft uns rausgerettet. Jesus hat uns nicht geholfen. Er hat uns nicht unterstützt, nicht ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe gegeben, sondern er hat selbst getan, ohne unser Zutun. Ich habe überlegt, ob ich ein Bild dafür finde, um das irgendwie veranschaulichen zu können, was für eine gewaltige Veränderung durch Gottes Kraft in unserem Leben passiert ist. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass es kein besseres Bild gibt, als das, was Gott selbst uns gibt. Wo ist denn Gottes bildliche Veranschaulichung für Epheser 2,1? Das ist der Auszug Israels aus Ägypten. Die Szene, wo sie am Roten Meer stehen und sehen, wie die ägyptische Streitmacht auf sie zurast. Diese Sklaventreiber, die ihnen das Leben zur Hölle gemacht haben. Vor ihnen das Meer, hinter ihnen die Armee. Todesaussichten in jeder Richtung, absolut ausweglos. Was wäre der Ansatz menschlicher Weisheit und Religion in dieser Situation? Naja, lasst uns eine Brücke bauen. Irgendwie müssen wir da ja rüber. Auf unserer Seite des Meeres wartet der sichere Tod. Wir müssen da rüber. Also her mit dem Stahlbeton. Das Bild macht klar, wie ausweglos unsere eigenen Rettungsbemühungen sind. Absolut unmöglich. Wie macht's unser Gott? Er sagt, schaut zu, wie ich euch rette. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Das ist die rettende Gnade und Kraft Gottes. Und so konnte Israel auf dem von Gott geschenkten Weg durchs Meer gehen. Vermutlich waren sie dabei ganz unterschiedlich drauf, so wie wir verschiedene Charaktere haben, wird bei ihnen nicht anders gewesen sein. Die einen haben vielleicht gedacht, ja, yeah, wir gehen durchs Meer, wie cool ist das? Und andere haben vielleicht gedacht, Hilfe, wir gehen durchs Meer, wie lebensmüde ist das? Drüben angekommen sind sie alle, unabhängig von der Größe ihres Glaubens. Denn nicht die Qualität ihres Glaubens war entscheidend, sondern die rettende Kraft Gottes. Israel hat er durchs Meer gerettet, die Sklaventreiber hat er im Meer versenkt. Und genau das hat Gott in unserem Leben getan. Wir hatten keine Wahl, als das zu tun, was der Sklaventreiber wollte. Wir hatten keine Kraft, dem zu entkommen. Wir waren gefangen in der Sünde des Todes und des Teufels. Und da hat Gott uns rausgerettet. Und wir können nichts beitragen. Vergessen wir unsere frommen Brücken. Brücken sind keine Lösung. Selbst wenn es für Israel möglich gewesen wäre, eine Brücke zu bauen, hätten die Ägypter ja auch drüber gekonnt. Nein, es ging nur durch das Meer hindurch. Es geht nur durch das Kreuz. Denn während Gott Israel aus dem tödlichen Meer rettet, müssen die Ägypter drin bleiben. Während Gott uns mit Jesus auferweckt, muss die Sünde, muss der alte Mensch am Kreuz bleiben. Wir dürfen einfach zuschauen, wie Gott das Problem löst, wie er unsere Sünde ins Meer wirft, in den Tod Jesu. Klar? Wir sind noch nicht am Ziel. Das war bei Israel ja nicht anders. Bis ins verheißene Land war es noch ein weiter Weg und auf dem haben sie nicht immer geglänzt. Teilweise haben sie sich sogar zurückgewünscht nach Ägypten in die Sklaverei. Ging aber nicht. Sie waren auf der anderen Seite des Meeres. Nicht mehr auf der Seite des Sklaventreibers, sondern auf der Seite des Bundes mit Gott. Und so ist es bei uns auch. Wir sind noch nicht am Ziel, aber auf der Seite des neuen Bundes. Wir können uns zwar so verhalten, als lebten wir noch in Ägypten, aber dadurch sind wir nicht wieder in Ägypten. Wir sind übrigens auch nicht auf beiden Seiten des Meeres gleichzeitig. Das Bild macht ganz klar, geht nicht. Gleichzeitig Sünder und Gerechter, das ist nicht die Lehre des Paulus. Sondern Paulus sagt, dank der Kraft Gottes gab es ein damals und es gibt ein jetzt. Einst und heute. Meine alte Realität hat mit meiner neuen Realität nichts zu tun. Das mag sich anders anfühlen, das mag anders aussehen, unsere Seele mag anderer Meinung sein. Aber es ist ganz wichtig, dass wir unseren Glaubensinhalt nicht davon ableiten und abhängig machen, sondern wir wollen dem glauben, was das Wort Gottes sagt. Und Gottes Wort sagt uns, auch vielleicht entgegen mancher Erfahrung, es gab ein damals, aus dem hat Gott dich gerettet. Du lebst in einer völlig neuen Realität. Ihr kennt doch diese Vorher-Nachher-Bilder. Vor der Diät und nach der Diät, vor Anwendung der Faltencreme und danach Ich habe es probiert, bringt nichts. Vor der Schönheits-OP und danach. Und teilweise fragt man sich ja, wenn man diese Bilder sieht, ob das wirklich dieselbe Person ist, die da einmal vorher und einmal nachher fotografiert wurde. Denn wir alle wissen ja, wie schwierig echte Veränderung ist und fragen uns, wo die Kraft für so eine wundersame Verwandlung herkommen soll. Aber die Veränderung, die durch Gottes Kraft in unserem Leben passiert ist, die ist nicht nur echt, sondern die ist absolut fundamental. Wie sieht denn unser Nachher-Foto aus? Was hat es für eine Auswirkung, dass wir nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde sind? Wie zeigt sich das in unserem Leben? Paulus schreibt, wir ziehen eine andere Spur. Wir latschen nicht mehr in Ägypten rum. Wir wandeln nicht mehr in der Sünde. Damals, unter der Knechtschaft der Sünde, hatten wir keine andere Wahl, als dem Diktat des Fleisches und des Teufels zu folgen. Der Wandel in der Sünde geschah also nicht nur gelegentlich, das war nichts Punktuelles. Das war Standard, es ging gar nicht anders. Okay, und wo wandeln wir jetzt? Auf welchen Pfaden sind wir jetzt unterwegs? Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wir wandeln in den Werken Gottes und das heißt, wir sind nicht mehr nur die Empfänger seiner Kraft und seiner Liebe und seiner Weisheit, sondern wir werden ein Teil des handelnden Subjekts. Wir sind Teil des Christus, wir machen bei dem mit, was er tut. Und dadurch wird klar, auch das ist nichts Punktuelles. So nach dem Motto, alle paar Tage oder Wochen kommt ein Werk Gottes vorbei und ich muss aufpassen, dass ich es nicht verpasse, sondern drin wandle. Also wenn ich was auf der La Höhe mache zum Beispiel, oder halt irgendwas, was als klassisch fromme Aktivität durchgeht. Nee, sondern wie vorher wir immer in der Sünde wandeln mussten, so darf auch jetzt der neue Wandel unsere neue Normalität werden. Und das überall, im Beruf, in der Familie und natürlich auch in der Gemeinde. Logo. Was macht diesen neuen Wandel aus? Was der Kern ist dieses neuen Wandels, das beschreibt Paulus nun in den folgenden Versen im zweiten Teil von Epheser 2. Und zwar macht er ganz, ganz klar, dieser neue Wandel ist ein Leben in Beziehung. Denn Sünde zerstört Beziehung. Beziehung zwischen Gott und Mensch und Beziehung zwischen Menschen. Wenn Sünde nicht Beziehung stört, ist es vermutlich keine Sünde. Sünde greift Beziehung an. Sünde bewirkt Feindschaft. Sünde schafft Mauern, also Trennung statt Beziehung. Vorher, damals, einst, als wir dem Sklaventreiber der Sünde gehörten, hatten wir keine Beziehung. Wir waren ohne Gott in der Welt. Darum denkt dran, dass ihr, die ihr einst ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und den Bundesschlüssen der Verheißung fremd. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Das ist brutal, oder? Könnt ihr euch das überhaupt noch vorstellen, wie das geht? Ein Wandel ohne Gott in dieser Welt, auch in unserer ganz persönlichen Welt, um uns drum und in uns drin, unvorstellbar. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie mein Leben ohne Jesus aussehe. Gott sei Dank ist es Vergangenheit, damals, vorher, einst. Wie darf der Wandel auf der anderen Seite des Meeres aussehen? Was ist hier grundlegend anders als vorher? Paulus, zeig uns das Nachher-Foto. Paulus sagt, es ist ein Leben in Beziehung, denn die Mauer ist weg. Versteht ihr? Dass wir heute hier sitzen, liegt daran, dass Gottes Kraft die Mauer beseitigt hat. Das Bild der deutschen Mauer drängt sich heute am Tag der deutschen Einheit natürlich auf. Kommen wir nicht dran vorbei. Dass wir an einem Donnerstagmorgen nicht arbeiten, sondern hier sitzen, liegt daran, dass die Mauer gefallen ist. Aber nicht nur die deutsche Mauer. Und wir feiern hier heute auch nicht nur den Tag der deutschen Einheit, sondern wir feiern eine viel größere Einheit. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat die Mauer abgebrochen, die dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Er hat das Gesetz, das in Gebote gefasst war, abgetan, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Ich liebe diese Verse, Wir sind nicht mehr fremd, nicht mehr fern von Gott, sondern nahe. Wir haben freien Zugang zu Gott. Und in dieser Nähe zu ihm dürfen wir nun in unserer Welt wandeln. Und zwar mit allem, was unsere Welt ausmacht. Was macht deine Welt denn aus? Leidest du unter Einsamkeit? Nutz den Zugang zu Gott. Kämpfst du im Job ums Überleben? Nutze den Zugang zu Gott. Entspricht deine Ehe nicht deinem inneren Selbstbild oder deinem inneren Vorstellungsbild von Ehe? Nutz den Zugang zu Gott. Entsprichst du selbst nicht dem Bild, was du von dir gerne hättest? Nutze den Zugang zu Gott. In allen Facetten deines Lebens. Nutze den Zugang zu Gott. Als junger Christ hat mich unheimlich beschäftigt, wo mein Platz in dieser Welt ist, was ich für eine Berufung habe, was ich für einen Beruf machen soll, was für einen Dienst in Gottes Reich. Und inzwischen ist es für mich sehr sekundär geworden. Aber ich möchte da, wo ich stehe, da möchte ich nicht fern von Gott leben, sondern ich möchte den Zugang zu ihm nutzen und das bis in die letzte Ritze meines Herzens und meines Lebens. Als junger Christ dachte ich, wenn ich gesündigt habe, dann entsteht eine neue Mauer zwischen Gott und mir. Zumindest hat es sich so angefühlt. Da musste ich mich erst mal ein paar Runden schlecht fühlen und die neue Mauer wegbeten. Natürlich spüren wir Menschen, dieser Gott und ich, das passt doch nicht zusammen. Der dramatische Unterschied zwischen seinem Wesen und meinem Wesen, das ist doch nicht kompatibel. Inzwischen ist es in meinem Herzen ansatzweise angekommen, dass Gott tatsächlich das zusammengefügt hat, was nicht zusammenpasst. Und dass er mich kompatibel gemacht hat für die Gemeinschaft mit ihm. Die Mauer ist wirklich weg. Der Vorhang ist wirklich zerrissen. Der Zugang ins Allerheiligste ist unabhängig von mir und meiner geistlichen Verfassung. Sondern die Kraft des Kreuzes hat mir diesen Zugang eröffnet. Und deswegen ist dieser Weg zu Gott für mich jeden Tag gleich offen. Ich darf zum Thron der Gnade gehen. Ich darf in der Gemeinschaft, in der Beziehung mit dem Vater wandeln. Das darf mein Leben immer mehr ausfüllen und bestimmen. In diesem Geschenk, da bleibe ich drin. Das ist mir maximal wichtig. Das bewahre ich. Und wenn ich mich doch mal wieder habe fortreißen lassen, dann komme ich zurück. Denn der Zugang ist offen. Sieht vielleicht manchmal wirklich anders aus, oder? Fühlt sich manchmal anders an. Unsere Seele mag anderer Meinung sein, aber Fakt ist, die Mauer ist weg. Realistisch gesehen wisst ihr am Montag nichts mehr von diesem Vortrag, aber vielleicht schafft ihr es, diesen einen kleinen Satz mit in euren Alltag zu retten und in jedem Bereich eures Lebens wirklich durchzupraktizieren. Die Mauer ist weg. Keine Sorge. Christine hat mir nicht nur erlaubt, ihre Kulisse zu zerstören, sondern es mir nahegelegt, damit du es wirklich nicht vergisst. Es gibt nichts, was dich vom Vater trennen kann. Du bist nicht mehr fern von Gott in deiner Welt, sondern nahe. Der Zugang ist offen und das darfst du in allen Bereichen deines Lebens schamlos ausnutzen. Aber nicht nur die Mauer zwischen Gott und uns ist weg, sondern auch die Mauer zwischen den Menschen. Vorher gab es da ja eine klare Trennung, auf der einen Seite die Juden und auf der anderen Seite die Heiden. Und aus beiden macht Gott nun einen neuen Menschen. Einen Leib, einen Tempel, eine Familie, eine Wohngemeinschaft. Wenn man in eine Wohngemeinschaft, eine WG einziehen will, muss man sich ja erstmal bewerben. Neulich hing hier im Haus ein Zettel, dass man bei Interesse an einer bestimmten WG ein maximal 60-sekündiges Vorstellungsvideo schicken soll. So läuft das. Da gibt es teilweise ein richtiges Casting. Super WG sucht den neuen tollen Mitbewohner. Natürlich wollen die bisherigen Bewohner, dass der oder die neue auch richtig gut zu ihnen passt. Bei uns Menschen herrscht immer das Prinzip, gleich und gleich gesellt sich gern. Auch bei Partnerbörsen geht es ja darum, den Perfect Match zwischen zwei Menschen zu finden, also die bestmögliche Schnittmenge. So ticken wir. Das sehr Spezielle an der Wege Gottes, an der WG Gottes, ist nun, dass Gott dieses menschliche Bedürfnis nach gleich und gleich einfach ignoriert. Stattdessen fügt er das zusammen, was nicht zusammenpasst, was bisher keine Schnittmenge hatte, was getrennt war. In Epheser 2 fokussiert sich Paulus auf die beiden Gruppen Israel und Heiden. An anderer Stelle macht er das Feld noch breiter. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Da gibt's also keine Mauern zwischen den Geschlechtern, keine Mauern zwischen Kulturen, keine Mauern trotz unterschiedlichem gesellschaftlichen Status. Und heute wäre die Liste vermutlich noch länger. Da ist nicht alt noch jung, auch wenn ihr natürlich die ganz typischen Merkmale eurer Generation mitbringt. Es trennt euch nicht voneinander. Unterschiedlichen Musikgeschmack gibt's natürlich, aber Gott fügt's zusammen. Unterschiedlicher Kleidungsstil, kein Problem für Gott. Unterschiedliche Glaubensprägungen, unterschiedliche Kindererziehungsmethoden, keine Mauern mehr. Gemeinschaft mit Christen außerhalb der Lahö, verrückt, selbst das ist möglich. Unterschiedliche politische Ansichten, unterschiedliche Ansichten auf das Corona-Geschehen. Ernsthaft, mein Gott, das fügst du auch zusammen? Ja, das fügt er auch zusammen. Mein Gott, wie soll diese WG, wie soll deine Gemeinde denn funktionieren? Das Ding kann doch nur auseinanderfliegen. Jeder Algorithmus von jeder Partnerbörse würde die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding scheitert, mit 100% berechnen. Gott, du kannst doch unsere Mauern, mit denen wir uns voreinander schützen wollen, mit denen wir unsere eigene kleine Sicht auf das Leben als Christen in der Welt absichern wollen, nicht so einfach ignorieren. Doch, das kann er. Das macht er. Die Mauer ist weg. Durch das Evangelium, durch das Kreuz, an dem Jesus die Feindschaft getötet hat. Durch Christus hat Gott das in einem Menschen zusammengefügt, was nicht zusammenpasst. Und was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Ich weiß, das hat Jesus im Blick auf die Ehe gesagt. Aber wenn das schon für das irdische Abbild gilt, dann erst recht für das himmlische Original. Ich will in meinem Verhalten, in meinen Worten, in meinen Gedanken, in meinem Herzen die Mauer nicht wieder hochziehen, die Gott durch Christus abgerissen hat. Denn Scheidung beginnt immer im Herzen, in Gedanken. Mein Gott, vergib mir, wo ich die Mauer wieder hochziehen wollte, die du längst beseitigt hast. Nachdem wir uns nun also angeschaut haben, was Gottes Kraft bewirkt hat, als sie in unser Leben kam, gehört zum Auftrag des Vormittags noch die Frage, was seine Kraft täglich in unserem Alltag bewirkt. Auf den ersten Blick mag dazu gar nichts in Epheser 1 bis 3 stehen. Ich glaube es aber doch. Und zwar bin ich bei den beiden Gebeten des Paulus hängen geblieben in Epheser 1 und 3. Wenn wir uns die beiden Gebete anschauen und lesen, denkt man vielleicht, Paulus, du kanntest die Epheser doch richtig gut. Du warst 3 Jahre lang dort. Du hattest perfekte Connections in die Gemeinde. Du wusstest um das schwierige Umfeld. Du kanntest die internen Probleme. Warum betest du solche theologischen Sachen? Ist es wirklich der Knackpunkt für den Alltag der Epheser? Warum betest du nicht lieber für die politischen Verhältnisse in Ephesus? Warum betest du nicht für Gemeindewachstum? Warum betest du nicht für die Finanzen der Gemeinde? Oder dass es genügend Mitarbeiter gibt für die Arbeitsgruppen, dass das Programm läuft? Warum betest du nicht für die verschiedenen schulischen und beruflichen Herausforderungen der Epheser? Warum nicht für harmonische Familiensysteme, für glückliche und heile Ehen? Warum nicht für die Kranken, die Einsamen, die Menschen, die überfordert sind? Paulus, warum betest du nicht für den Alltag der Epheser? Und ich stelle mir vor, wie Paulus antwortet, genau das tue ich doch. Ich bete für das, was im Alltag der Epheser, in all seinen Facetten, letztlich relevant ist. Was ist das? Wenn wir uns die beiden Gebete anschauen, dann stellen wir fest, in beiden Gebeten geht es um unser Herz. Paulus betet für unsere Herzen. Wie auch immer unser Alltag mit allen Höhen und Tiefen aussehen mag, in Gottes Augen ist wichtig, wie es in unserem Herzen aussieht. Womit sich unser Herz beschäftigt und worauf unser Herz ausgerichtet ist. Deshalb betet Paulus, dass wir erleuchtete Augen des Herzens haben. Warum ist es so wichtig für unseren Alltag? Ich musste in der Vorbereitung an einen Film denken. Und zwar passt wieder zum Tag der Deutschen Einheit. Goodbye Lenin. Da geht es um eine Frau, die kurz vor dem Mauerfall einen Herzinfarkt erleidet und den Mauerfall deshalb verpasst. Und der Arzt warnt nun ihren Sohn, dass jede Aufregung für sie tödlich wäre. Und deshalb spielt ihr Sohn für seine Mutter weiterhin DDR. Damit sie denkt, die Mauer ist noch da und sie lebt noch in der DDR. Kurz vor Schluss, kurz bevor die Frau tatsächlich stirbt, kommt raus, dass sie das System der DDR eigentlich gehasst hat. Ihr Sohn hat also in den letzten Tagen ihres Lebens dieses alte, verhasste System visuell am Laufen gehalten, um sie glaubend zu machen, sie lebte da noch drin. Soll eine Komödie sein, aber es ist echt ein Drama. Und das kann das Drama unseres Alltags werden. Nur, dass der, der die Show veranstaltet, es nicht gut mit uns meint, sondern es ist der alte Fürst, dessen Reich angezählt ist und der um seine bedrohte Existenz kämpft. Paulus schreibt in 2. Korinther 4,4, dass dieser alte Fürst bei den Ungläubigen den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums nicht sehen können. Und natürlich versucht er das auch bei uns. Er kämpft um die Aufmerksamkeit unserer Herzen, um unseren Wandel zurückzuziehen ins alte System. Schauen wir nochmal auf Gottes Bild vom befreiten Israel. Hatten die einen schönen Alltag in der Wüste? Naja, die hatten Hunger, die hatten Durst, Feinde von außen und von innen. Was ist passiert, als sie diese Dinge angeschaut haben? Sie haben sich zurückgesehnt in die Sklaverei nach Ägypten. Man kann durchs Rote Meer gerettet werden und so leben, als sei man noch jenseits des Meeres in Ägypten, jenseits der Mauer in der DDR. Das will der Teufel mit seiner Show erreichen, dass wir die Mauer, die längst abgerissen ist, in unserem Herzen wieder aufbauen, zu Gott und zueinander. Und dann wursteln wir wieder ohne Gott rum in unserem Alltag. Und dann kämpfen wir gegen Fleisch und Blut in Gemeinde und Familie, obwohl gar nicht die Menschen unser Feind sind, sondern der alte Fürst. Und natürlich, nicht alle Mauern bauen wir selbst. Manche finden wir einfach vor. Harte Begrenzungen unserer Kräfte und Möglichkeiten, Einschränkungen aller möglichen Art. Das war bei Paulus ja nicht anders. Wir haben das vorhin eindrücklich gesehen. Der Mann, der schreibt, dass die Mauer weg ist, war im gleichen Moment hart begrenzt von den Mauern seiner Gefängniszelle. Der hatte keine schöne Aussicht auf die Berge oder die Nordsee oder wenigstens lang Steinbach, sondern der hat den ganzen Tag auf die gleichen blöden Mauern geguckt. Deshalb weiß der Mann ganz genau, was er für die Epheser betet. Wir brauchen diesen Blick für unsere neue Realität, für das, was wir in Jesus haben und für seine Kraft in uns. Denn Christsein in unserem Alltag mit allen Gefängnissen und Wüsten, aber auch mit allem Schönen, ist nicht leicht. Ist auch nicht schwer. Es ist unmöglich. Es kann nur einer, nämlich Jesus. Christsein im Alltag kann nur Jesus in uns. Wir brauchen ihn in der letzten Ritze unseres Herzens und im letzten Winkel unseres Alltags. Und das ist auch das Anliegen des zweiten Gebetes von Paulus in Epheser 3. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Wofür gibt Gott uns Kraft in unserem Alltag? Es gibt in der Christenheit ganz verschiedene Antworten auf diese Frage. Ich reiß mal ein paar an. Antwort 1: Gottes Kraft hat in meinem Alltag eigentlich keine Relevanz. Gottes Kraft hat mich damals gerettet und irgendwann bringt sie mich in den Himmel, aber dazwischen spielt sie keine Rolle. Ja, da würde hier jeder widersprechen, aber faktisch leben wir oft genau so. Entscheidend für meinen Terminkalender sind meine Kräfte und meine Bedürfnisse. Ich plane. Ich finde einen guten Ausgleich zwischen Arbeit und Erholung und Gemeinde. Die Kraft Gottes beziehe ich nicht wirklich in die Rechnung ein. Und im Blick auf mich selbst, mein Innenleben, meine Beziehungen, da rechne ich auch nicht wirklich mit Gottes Kraft, da wird sich schon nichts ändern. Man kann die Bibel kennen und in der Gemeinde aktiv sein und in dieser Resignation leben, die aus einem Unterschätzen der Kraft des Kreuzes kommt. Nein, Jesus will tatsächlich rein in alle unsere Lebensbereiche, in jeden Winkel unseres Alltags und unserer Beziehungen. Lassen wir uns da nicht von der Sichtbarkeit blenden. Antwort 2: Gottes Kraft verbessert die Welt. Okay, das ist schnell abgehakt. Gottes aktueller Fokus ist die Gemeinde und ihre Zubereitung. Es macht keinen Sinn, dass wir uns ständig mit dem Bösen in der Welt beschäftigen, während Gott damit beschäftigt ist, unsere Herzen von der Bosheit des Unglaubens zu heilen. Antwort 3: Gottes Kraft verbessert meine Welt, mein Leben, meine Umstände. Ja, natürlich. Wir dürfen, haben wir vorhin gesagt, mit allem zu Gott gehen und den freien Zugang nutzen. Logo. Wenn ich nach einer schlechten Nacht erschöpft in meinen Tag starte, dann denke ich auch an Epheser 1 und bete, dass Gottes Kraft, die größer ist als der Tod, sich auch stärker als meine Schwachheit und Müdigkeit erweist, natürlich. Aber seien wir nicht überrascht, wenn unser Leben in vielen Punkten doch so aussieht wie bei Jesus und bei Paulus. Äußerlich schwach, aufgerieben und begrenzt. Wir leben in der gleichen Diskrepanz, die wir bei Jesus sehen, der am Kreuz hängt und gleichzeitig den größten Sieg erringt. Oder Paulus, der in seiner Gefängniszelle sitzt und vom Zugang zum Vater schreibt. Jesus ist in uns und damit die größte Kraft des Universums. Diese Kraft ist stärker als alle Mächte und Gewalten. Wie krass! Und gleichzeitig machen wir die tägliche Erfahrung, dass diese Kraft in einer erbärmlichen Verpackung daherkommt. Okay, mein Gott, ich hab's verstanden. Du willst nicht die Welt verbessern und nicht meine Umstände, sondern du willst mich verändern. Ich sehne mich nach Veränderung. Deshalb spricht mich das sehr an. Und dann treffe ich Menschen, bei denen habe ich den Eindruck, die haben es geschafft, bei denen läuft's. Oder ich lese Bücher, wie das Evangelium uns verändert. Und da stehen gute Sachen drin, aber ich end immer gleich. Am Ende stehe ich vor Gott und sage, mein Gott, bei mir funktioniert's nicht. Warum klappt das nicht bei mir? Was fehlt mir? Wo ist der Hebel, den ich ziehen muss, damit ich nur noch im Geist wandle? Warum ist es bei mir so ambivalent? Warum finde ich nicht den Hebel, um die Kraft des Evangeliums zu aktivieren? Wir Menschen haben so eine Sehnsucht nach diesem Hebel, der ein Upgrade unserer selbst aktiviert. Nicht nur wir Christen. Denken wir an die ganzen Filme und Bücher, wo es darum geht, dass der Held eine Macht, eine Kraft findet und sie zu benutzen lernt. Und auch die Spielzeugfiguren unserer Kinder haben Superheldenkräfte. Und ich bleibe gefühlt in der Wüste, im Gefängnis, in der Überforderung, in der Begrenzung. Und ich werde auch nicht immer toller, bis ich am Ende so wunderbar bin, dass ich Jesus streng genommen gar nicht mehr brauche. Sondern diese blöden Ägypten-Flashbacks bleiben meine Begleiter. Immer wieder lande ich in Römer 7. Und dass Gottes Kraft in meiner Schwachheit zur Veränderung kommt, heißt offensichtlich nicht, dass meine Schwachheit dadurch verschwindet. Sondern bei mir bleibt's ambivalent. Gott schenkt mir nicht den Hebel und dann aktiviere ich die Superheldenkraft des Evangeliums und dann entspreche ich endlich meinem inneren Selbstbild eines perfekten Christen. Sondern statt des Hebels schenkt er mir das Kreuz. Und das Kreuz führt mich nicht in meine Optimierung, sondern in die Herzensbeziehung mit dem Vater. Nicht nur einmal, wenn ich zum Glauben komme, sondern täglich. In diesem neuen Wandel, in der Beziehung mit dem Vater, will Gottes Kraft uns stärken. Und das nicht nur, wenn wir uns schwach fühlen. Wir erinnern uns, Gott wirkt alles durch Christus. Wenn das für die ganze Heilsgeschichte gilt, warum sollte es in meinem Leben Momente oder Bereiche geben, für die Gottes Kraft nicht zuständig ist, die auch ohne Jesus laufen? Klar, wenn ich in der Überforderung bin, wenn ich mich körperlich, seelisch, geistlich schwach fühle, dann ist es offensichtlich, wie arg ich von diesem Gott abhänge. Aber wie ist es, wenn es mir gut geht? Wir hatten dieses Jahr in unserem Sommerurlaub perfekte Bedingungen. Viele meiner Kollegen hatten schlechtes Urlaubswetter, wir hatten gutes. Und wenn ich mit meiner Familie in die Berge gehe, dann bin ich perfekt vorbereitet. Dann kenne ich die Daten aller Touren, Zeiten, Höhenmeter, Schwierigkeiten. Ich kenne die Seilbahnöffnungszeiten, ich kenne die Preise. Ich habe alles im Griff. Und dann hustet ein Kind mehrere Nächte im Zelt durch, wir sind alle nur gerädert. Die Seilbahn, zu der wir fahren, ist unerwartet in Revision. Der Wanderweg, den wir dringend brauchen, ist weggespült und ein Kind holt sich einen Muskelfaserriss. Wir hatten trotzdem schöne Tage, aber es lief nicht nach meinem schönen Plan. Und ich stand vor Gott und habe ihn gefragt, mein Gott, was willst du mir sagen? Was mache ich falsch? Und warum kommt mein Herz mit dieser Planänderung nicht klar? Und Gott macht mir klar, und das sagt er auch euch, dein Herz braucht mich nicht nur du brauchst mich nicht nur in deinem Alltag, sondern dein Herz braucht mich auch in deinem Urlaub, sogar auf der Gemeindefreizeit. In allen Aspekten deines Lebens brauchst du mich und ich bin für dich da. Nutze es doch aus. Du hast doch freien Zugang. Du weißt doch, dass die Mauer weg ist. Nutze es aus, nimm mich in Anspruch. Mach's nicht ohne mich. Lass mich machen, gib mir dein Herz. Paulus betet nicht für die Verbesserung unserer Herzen, sondern er betet, dass es gestärkt wird in der Beziehung mit dem Vater. Er betet, dass Jesus, der Christus in uns, in unseren Herzen wächst und zunimmt. Und er betet, dass wir durch den Glauben Jesu, den wir in uns haben, wegschauen können von allen sichtbaren Dingen und stattdessen diesen Gott anschauen, in dem alle Kraft ist, alle Liebe ist, alle Weisheit ist, alles Schöne, alles Gute. Diesen Gott, der sich so unglaublich in uns investiert. Diesen Gott, der uns über alles liebt. Diesen Gott, der viel mehr tun kann und wird, als wir uns in unseren kühnsten Träumen vorstellen können. Auch aus unseren Begrenzungen. Ich möchte euch einladen, ermutigen, dass ihr diese Worte Gottes, dass ihr diese beiden Gebete mit in euren Alltag nehmt und dort tatsächlich in allen Bereichen eures Lebens durchbuchstabiert und durchbetet. Und auch hier gilt, warum bis Montag warten? Wir können das direkt jetzt tun. Und ich möchte euch einladen, dass ihr ein paar Momente euch Zeit nehmt, vor euren Gott tretet, ins Allerheiligste geht, diesen offenen Zugang zum Vater nutzt und nehmt das mit, was euch gerade vielleicht belastet, wo ihr euch vielleicht tatsächlich im Seelengefängnis fühlt oder in der Wüste, aber auch alles Schöne. Nehmt es mit, geht damit vor euren Gott. Wir nehmen uns ein paar Momente und dann beten wir gemeinsam für unsere Herzen. Ja, danke, Herr Jesus, dass du unsere Herzen kennst, viel besser als wir selbst. Denn du wohnst da ja drin. Und das ist so genial, Herr Jesus, dass wir von dir nicht irgendwelche Appelle kriegen, Aufforderungen, uns zu verbessern, uns zu optimieren, sondern dass du in uns das lebst, was auch nur du leben kannst. Und deswegen beten wir, dass in allen Umständen, in denen wir gerade konkret uns befinden, dass du darin zunimmst, dass du diese Umstände gebrauchst, Herr Jesus, um in uns zu wachsen, dass deine Liebe wächst, dass dein Glaube wächst. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du so wunderbar bist, so wunderschön. Danke, dass wir einfach dich anschauen dürfen, den Gott, der uns rettet, den Gott, der alles für uns tut, der sich so hingibt, der uns alles schenkt, der uns mit so einer Liebe und Freude anschaut, seine Kinder, seine Menschen, die du gemacht hast und mit denen du dieses wunderbare Ziel hast. Herr, wir sind beschenkt. Wir quälen uns oft so rum, auch mit unserem Christsein. Dabei ist es pure Freude, dass wir nicht mehr getrennt sind, nicht mehr fern von Gott, nicht mehr ohne Gott in dieser Welt, sondern dass wir den freien Zugang zu dir haben, völlig unabhängig von uns. Danke, Herr Jesus, dass wir das ausnutzen dürfen. Und das, wo wir es nicht tun, das ist, dass wir es dann einfach das nächste Mal tun dürfen, dass du voller Gnade und Liebe bist und dass deine Tür für uns immer offen steht. Herr Jesus, wir wollen ganz bewusst dich anschauen, den Gekreuzigten, den Auferstandenen, den, der auf dem Thron sitzt, wiederkommt, uns zu sich nimmt, der uns mit reinnimmt in alles, was du tust, heute und in Ewigkeit, und der uns so unendlich liebt. Wir danken dir und wir sagen, Herr, ja, wir sehen dich mit Freuden an. Ich kann nicht satt mich sehen und weil ich nur nichts weiter kann, bleibe ich anbetend stehen. Und dass mein Herz ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Herr Jesus, dich anzuschauen wird nie langweilig. Wir beten dich an. Amen.